Guten Abend, Berlin. Guten Abend, meine lieben Freunde. Es ist wunderschön wieder bei euch und heute zusammen diese dreitägige Irak-Konferenz nochmal richtig in Berlin hochleben zu lassen. Die Irak-Konferenz war toll. Wir haben viele Fakten auf den Tisch geknallt und wahnsinnig gute Experten sind zu Wort gekommen und Augenzeugen, Zeitzeugen. Und es war wirklich aufregend. Und wir haben es ja im Fernsehen mit beobachten können. Alle Kanäle waren voll davon. Berlin war im Fernsehen. Also ich überall. Und danke nochmal an die Medien, die die Irak-Konferenz, die internationale Irak-Konferenz, so großartig gecovert haben. Ich bin stolz auf meine Heimatstadt. Ja. Punk rules in Berlin, of course. Kreuzberg, hier ist VR in the BKA. Heute Abend werden wir wunderbare Menschen treffen, die uns von ihrer Arbeit berichten. Zum Beispiel der fantastische Autor Wolfgang Eggert aus Bayern, aus München. Jawohl, das ist ein Historiker, Leute. Und der hat 8 Bücher geschrieben und er ist noch schrecklich jung. Das ist ein junger Mann und er hat zum Beispiel die Bücher geschrieben, erst Manhattan, dann Berlin. Ganz aufregend, es ist kein Roman, es ist ein Tatsachenbericht, seine Bücher und die geplanten Seuchen. Ja, Igitt, Historiker und Journalist, fantastisch. Heute hier, Wolfgang Eggert. Dann haben wir die wunderbare Sabine Brusowski, Mitglied der Bürgerinitiative gegen Leukämie in der Elbmarsch, SPD-Frau, ganz starke SPD-Frau. Und wir werden noch viel hören von den Fortschritten, die wir machen in der Elbmarsch. Anti-Atomkraftwerk. Dreck. Und dann haben wir die fantastische Marion Köpka, die Mitorganisatorin der Uranienwaffenkonferenz in Deutschland. Das war eine sehr wichtige internationale Konferenz. Ist auch hier in Deutschland passiert und Marion Köpka ist hier Expertin und wird uns bestimmt ganz viel erzählen, was wir tun können, um zu verhindern, dass in Deutschland Atomwaffen gelagert werden. Juhu! Marion Köpka ist hier. Dann haben wir last but not least Frieda Wagner hier heute Abend und ich möchte den Frieda gleich am Anfang mal kurz auf die Bühne bitten, denn wir werden uns jetzt gleich seinen wirklich wichtigen und mutigen Film angucken und hier ist er, der deutsche Filmemacher. Frieda Wagner. Reicht das
Mikrofon. Dein Film. Ja, es ist ein Film, der wird Ihnen vielleicht nicht schmecken, besonders aber denen, die das zu verantworten haben. Aber wir müssen uns den Film ansehen, weil es ein Film ist, der von den Medien vollkommen unterdrückt wird. Die Thematik überhaupt wird vollkommen unterdrückt. Es ist eine Thematik, die uns alle interessieren muss, deshalb, weil es um Uranmunition geht. Uranmunition ist ein Abfallprodukt der Atomindustrie und es werden damit Waffen und Bomben gebaut und eingesetzt. Das Furchtbare ist, dass es Auswirkungen hat auf Mensch und Natur. Das heißt, es werden, wenn das zu Staub, zu Feinstaub beim Einsatz verbrennt und das eingeatmet wird, können Kinder geboren werden, die furchtbar missgebildet sind. Die Menschen, die das einatmen, ob Soldaten in den eingesetzten Gebieten wie Irak, Kosovo, Afghanistan. Ich war nur im Kosovo und im Irak und was ich da gesehen habe, war ein Blick in den menschlichen Abgrund. Ich träume heute noch von diesen Missgeburten, von diesen unschuldigen Kindern, Kinder, die keine Augen haben, stattdessen rote Geschwüre, die keinen Mund haben, stattdessen einen Fischmund, die keine Haut haben, stattdessen schuppenartige, glasartige Haut, die nicht atmen kann, die keine Arme haben, die deren Organe zum Teil in einem Hautsack außerhalb des Körpers sind und die aber leben 1, 2, 3 Tage unter furchtbaren Schmerzen. Und wer hat das zu verantworten? Die 2 demokratischsten Länder der Welt, die USA und Großbritannien. Ein Kriegsverbrechen, ein absolutes Kriegsverbrechen. Und solche Herrschaften, die solche Kriegsverbrechen nun wirklich unmenschlich für Mensch und Natur, denn auch unsere Natur wird total verseucht. Es gibt Gebiete im Irak, die sind nach Kriterien, die bei uns gelten, nicht mehr bewohnbar. Die irakische Regierung, obwohl sie ja eine Regierung von amerikanischen Gnaden ist, hat soeben bekannt gegeben, dass 18 Regionen um Bagdad, um Basra, um Nasiriya nicht mehr bewohnbar sind. Die Bevölkerung muss umgesiedelt werden. Aber die Bevölkerung hat sich längst kontaminiert. Kontaminiert, wie zum Beispiel bei der Bombardierung, das werden Sie in dem Film sehen, von Hatschitschi. Da wurde eine Bevölkerung umgesiedelt von 3.500 Mann und von 3.500 Personen sind in kürzester Zeit, nämlich in 3 Jahren, 1.112 an Krebs gestorben. Das ist ein Kriegsverbrechen, ein besonderes Kriegsverbrechen. Und wenn es ein Kriegsverbrechen ist, dann müssen die, die verantwortlich sind, die Familie Bush, W. Bush und sein Vater, der den ersten Golfkrieg zu verantworten hat, und Herr Blair eigentlich vor ein Kriegsgericht.
Fahren wir den Film ab. Ja? Okay, dann fahren wir den Film ab.
Wenn ein Urangeschoss trifft, erzeugt es eine ungeheure Hitze. Und Millionen von winzigen Uranteilchen fliegen durch die Luft. Und die können jeden töten.
An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen. Im Vergleich zur natürlichen Strahlung.
Ich frage mich, ob die alliierten Truppen, die hier Massenvernichtungswaffen finden wollten, durch den Einsatz der Urangeschosse nicht selbst eine Massenvernichtungswaffe zum Einsatz gebracht haben.
Die Prognose ist sehr schlecht. 80% sterben. Alles ist inzwischen verseucht durch den Uranstaub, der mit dem Wind übertragen wird. Die Luft, der Boden, das Essen, alles ist kontaminiert.
Danke.
Das Kind hat eine Hautkrankheit und Fischaugen und Fischmund. Es wird sterben.
Furchtbare Situation, das bedrückt mich alles so, wenn ich das sehe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Ich hatte inzwischen Geschosse gefunden, die mir komisch vorkamen. Als ich dann außerhalb von Basra Kinder mit derartigen Geschossen spielen sah, die als Puppen angemalt waren und eines dieser Kinder an Leukämie gestorben war, wurde ich sehr misstrauisch. Ich selbst war 1992 einen anderen Weg gegangen. Ich hatte ein im Irak gefundenes Geschoss im Gepäck eines Diplomaten nach Berlin bringen lassen. Ich wollte endlich wissen, ob die Geschosse, wie ich es vermutete, radioaktiv sind. Und dann habe ich es untersuchen lassen, und zwar an 3 Universitäten. Zunächst an der Humboldt-Universität. Die sagten, das ist hochtoxisch radioaktiv, wir wollen damit nichts zu tun haben. Gehen Sie zur Technischen Universität. Die Technische Universität verhielt sich genauso. Sie sagten, wir wollen mit dem Zeug nichts zu tun haben. Gehen Sie zur Freien Universität, zum Radiologischen Institut. Und als ich dann dort ankam, sagten sie, ja, heute ist Freitag, wir wollen das Zeug nicht, kommen Sie am Montag wieder. Ich musste dann wieder durch quer Berlin fahren, bis nach Hause und dann am Montag wieder quer durch Berlin mit dem Geschoss. Und dort waren dann schon 16 Polizisten, die mich praktisch verhaften wollten, weil sie schon informiert waren über die Radioaktivität des Geschosses. Und dann kam ein Spezialkommando der Polizei mit Schutzkleidung, mit besonderen Behältern. Sie sagten, ja, das ist hochtoxisch radioaktiv, wir müssen das beschlagnahmen. Und sie sind dann mit besonderen Behältern weggefahren. Das Ergebnis der Ermittlungen war, dass mich das Amtsgericht Berlin wegen Freisetzung ionisierender Strahlung verurteilte. In der Begründung hieß es, Durch falschen Umgang mit dem Geschossprojektil entsteht die Gefahr der Kontamination und Inkorporation radioaktiven Materials, was zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann. Deshalb wurde ich zur Zahlung von 3.000 Mark Geldstrafe verurteilt. Das habe ich abgelehnt und daraufhin bin ich inhaftiert worden. Ich musste 5 Wochen ins Gefängnis, aber damit hatte ich jetzt den Beweis, dass meine Vermutungen, dass diese Geschosse radioaktiv sind, stimmen. Damit war aber auch bestätigt, dass meine Diagnosen, was die Geschosse alles verursachen können, richtig waren.
Ich möchte gerne die Marion Küpkers an den Tisch bitten und auch den Frieda vielleicht gleich nochmal dazu, weil das geht ja, das zieht ja Runden hier. Und ich fand das so wunderbar, dass Marion Küpkers die internationale Irak-Konferenz in Deutschland organisiert hat. Das war im Jahre 2000. Wann war das?
2003. Ich werde einfach mal einen Teil der Aktivitäten vorstellen, die es in der deutschen Friedensbewegung gibt. Ich bin nämlich zum Beispiel für die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinter Kriegsdienstgegnerin, internationale Koordinatorin gegen Atom- und Uranwaffen. Und ich sag mal vorweg, auch für alle, die das gesehen haben, es ist ja schwer zu begreifen, dass wir eigentlich von den Medien hier so sehr belogen werden, dass, wenn man da so ein bisschen hinterguckt und weiß von wegen, dass mittlerweile Konzerne so großen Einfluss haben auf Politiker und Medien, dann ist es wiederum auch nachzuvollziehen. Aber erstmal wissen wir hier nicht. Also ich persönlich fühle mich auch so, wie sich wahrscheinlich Menschen auch während des Zweiten Weltkriegs gefühlt haben müssen, die sich nicht so sehr mit Politik beschäftigt haben, wo es auch Gerüchte gab, in Auschwitz werden die Juden alle umgebracht und die werden also nicht zum Arbeiten gezwungen, sondern umgebracht. Und das, was eigentlich jetzt sozusagen in diesen ganzen Kriegen gegen die Völker im Nahen und Mittleren Osten passiert.
Ihr könnt es alles im Internet finden. Diese Informationen sind vorhanden und ich hoffe, dass sie große Runden drehen.
Und ich möchte nochmal, damit das auch mal ein bisschen deutlich wird, was sich seit 1991 entwickelt hat im Irak, also seitdem sozusagen dem ersten Golfkrieg von dem Vater von George Bush, also wo ja auch das erste Mal im großen Ausmaß Uranwaffen eingesetzt worden sind. Das irakische Volk besteht aus 20 Millionen Einwohnern. Die Sanktionen danach, die UN mit verhängt hat, die hat mindestens 1 Million tote Menschen zufolge gehabt in den 10 Jahren. Bei 20 Millionen sind das immerhin 5%. Jetzt ist eine Studie erschienen, die ist auf der Irak-Konferenz vorgestellt worden. Eine der besten Studien überhaupt, weil es eine epidemiologische Studie, also nicht nur einfach in den Zeitungen gezählt die Todesanzeigen, sondern die Familien dort wurden befragt im großen Ummaß, wie viel tot sind, und Geburtsurkunden haben sich die zeigen lassen, dass seit 2003 zusätzlich eine weitere Million Menschen umgekommen sind durch die Besatzung, durch gewalttätige Tötung. Also das heißt 10% mittlerweile von der Bevölkerung, zusätzlich über die normalen Todesrate hinaus. Und dann gibt es über 4 Millionen irakische Menschen, die geflüchtet sind, aus dem Land geflüchtet sind.
Ja, da war gerade die amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie dort irgendwie auf Goodwill Ambassador und hat gezeigt, dass viele Flüchtlinge Richtung Libanon, Richtung Syrien auswandern wollen, dass es da große Flüchtlingscamps gibt und so weiter.
Also es ist jedenfalls eine totale Katastrophe in der Region. Deutschland spielt in diesem Krieg eine ganz wichtige Rolle. Man kann nicht nur sagen, das sind die Amis und die Briten. Es gab da eine Aufgabenteilung, dass sozusagen Deutschland erstmal die Verantwortung für Afghanistan übernommen hatte zum Großteil. Aber auch der ganze Nachschub, alles was läuft in diesen Kriegen, läuft zu über 80% von Deutschland aus. Hier sind die großen US-Militärbasen, Rammstein, Spangdahlen, die großen Munitionsdepots. Die können gar nicht auf einmal rüber, die müssen zwischenlanden.
Man muss auch überlegen, da dreht das amerikanische Militär eigentlich einen Film 1995, ein Aufklärungsvideo für seine Soldaten. Und dann kommt der Krieg 2003 und Schwarzkopf, der große Stratege aus dem ersten Golfkrieg, sagt, seid ihr denn wahnsinnig? Wenn wir das unseren Soldaten zeigen, geht doch keiner hin. Also wurde dieses Video ganz einfach, ist verschwunden. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, wenn es eine Regierung gibt, die nicht denen vollkommen buchstäblich scheißegal ist, was mit ihren Soldaten passiert, dann muss man sich mal vorstellen, was die für, wie die denken über die Bevölkerung im Irak, ja, in Afghanistan.
Da
das ist ihnen dann Schnurz.
Ich möchte darauf hinweisen, die Firma Halliburton, die liefert das Trinkwasser und das Duschwasser für die amerikanischen Soldaten in den Irak. Da haben wir ein Video. Das ist 10 Minuten lang. Das findet ihr auf meiner Homepage, ninahagen.com. Dort findet ihr auch Videos über die Tatsache, dass es über 800 FEMA-Konzentrationslager bereits existieren in den USA. Dieses Trinkwasser, was sie da gebracht haben, haben Soldaten ausgesagt, dass die manchmal stundenlang in der Hitze anstehen müssen, um sich ihr Essen zu holen. Dieses Trinkwasser hat die Leute kontaminiert mit Malaria, mit allen möglichen Krankheiten, die durch kontaminiertes Trinkwasser entstehen. Und wie du schon gesagt hast, das ist denen scheißegal. Dann ziehen sie eben neue Soldaten ein. Und so geht das in Amerika, wenn man mit Menschen spricht. Jede zweite Frau ist, ja, mein Mann ist eingezogen, der in Irak.
Und auf jeden Fall mit diesem Widerstand, da muss man verstehen, dass vor genau diesem Hintergrund jetzt Amtshilfe von der NATO erwartet wird, auch von uns. Diese ganze Diskussion in den Medien darum, ob wir noch mehr Truppen nach Afghanistan schicken, dass sie auch in die Kampfgebiete noch mehr rein sollen, in den Süden rein, ja, ist genau vor diesem Hintergrund zu sehen. Oder warum zum Beispiel hier, wir zahlen ja ganz viel an Gelder für diese Kriege in die Rüstung rein, in die NATO und so weiter, unterhalten diese Militärbasen mit. Dass junge Leute, die heute keine Lehrstelle mehr kriegen, keinen Arbeitsplatz, dass die bei den Arbeitsämtern mittlerweile angeworben werden, um Soldaten zu werden. Wir müssen genau an diesen Stellen ansetzen und wir brauchen viele, die aktiv werden. Man muss nämlich verstehen, warum passiert das Ganze? Das sind die multinationalen Konzerne, die großen, die stecken Fett drin, die verdienen Fett dran. Die verdienen Fett an der ganzen Rüstungsproduktion, an der ganzen Munition. Die verdienen Fett an den Aufbau. Die ganze Wirtschaft des Iraks ist übernommen worden. Alles, was dort gemacht wird oder auch nicht gemacht wird, das, was sie sagt mit den zum Beispiel LKWs, wenn ein Reifen kaputt geht, da wird von der US-Regierung gefordert, zahlt uns einen neuen LKW.
Das ist Halliburton, das ist ja, ja, diese private Firma, die auch das kontaminierte Trinkwasser da aufbaut.
Ja, das ist aber ein großer multinationaler Konzern. Und Bechtel, ja, zum Beispiel ist der weltweit größte
Baufirma. Und der Vizepräsident von Amerika, der war Teilhaber von der Firma Halliburton, der hat jetzt irgendwie eine Abfindung gekriegt, weil es sah irgendwie zu dreckig aus, wenn er da noch irgendwie, da immer noch.
Und da haben wir nämlich das nächste Problem, dass sie nämlich jetzt am Überlegen sind, dass sie feststellen, sie kriegen den Widerstand nicht ruhig, also auch nicht mit diesen langsam killenden Uranwaffen. Und sie sind am Überlegen, regional Atomwaffen einzusetzen. Innerhalb der NATO diskutieren sie sozusagen die Ersteinsatzoption gegen Länder, die selbst keine Atomwaffen haben. Das ist Tatsache. Und wir haben zum Beispiel hier in Deutschland, wer weiß zum Beispiel, dass in der Eifel, im Büchel, sind US-Atomwaffen stationiert innerhalb der nuklearen Teilhabe der NATO. Und wenn innerhalb der NATO hat die USA die Befehlshoheit, deswegen ist Frankreich damals aus der NATO wieder ausgestiegen. Und wenn die USA fordert, dass diese Atomwaffen zum Einsatz kommen sollen, die die neunfache Kraft der damaligen Hiroshima-Bombe haben, dann sind das deutsche Soldaten, die diese ins Zielgebiet fliegen müssen. Also, und das weiß hier so gut wie keiner. Vor diesem Hintergrund haben wir uns, wir beschäftigen uns schon seit 10 Jahren mit dem Thema, haben das bekannt gemacht und waren auch bei der UN, Abrüstungskonferenzen und so weiter. Ihr könnt ganz viel mehr Informationen hier rüber kriegen. Wir haben nämlich eine große Aktion vor im August, wo wir mit ganz vielen Leuten, das sind 47 Organisationen aus der Friedensbewegung dran beteiligt, wollen wir dahin und Druck machen, dass diese nukleare Teilhabe aufgegeben wird. Die US-Atomwaffen müssen hier raus. Ähm, Wir gehören hier zum, also wir haben dort auch eine große gewaltfreie Aktion des zivilen Ungehorsams vor. Wir wollen also auch eine Go-In-Aktion in diese Militärbasis machen, anschließend eine Umrundung. Es finden ganz viele Aktionen statt. Also wer sich zum Beispiel noch vor 25 Jahren an die Mutlanger Promi-Blockade erinnert, wo ja die Pershing-2-Stationierung damals sozusagen die deutsche Bevölkerung hier wach gemacht hat, weil man Angst hatte, dass es im Kalten Krieg zu einem Atomkrieg der Großmächte kommt, wo hier auf deutschem Boden dieser ausgetragen wird. Auch davon werden noch einige hinkommen und dort blockieren wollen und einfach dran denken, wir sind noch nicht frei davon, wir müssen weitermachen. Und da anzusetzen, hilft uns ein ganzes Stück weiter, einfach mal der USA als weltgrößte Militärmacht, also 50% der weltweiten Militärausgaben geht auf das Konto der USA, dass wir denen einen Einhalt gebieten können und unsere Regierung, die daran teilnimmt, genauso.
Ich möchte ganz kurz noch ein Erlebnis erzählen, als wir uns von Shenan Hassan, das ist diese tapfere Ärztin, die das Mutter-Kind-Krankenhaus in Basra leitet, verabschiedeten, da hat sie gesagt, Sie müssen diese Geschichte ganz einfach hinaustragen. Denn mir selbst, sagte sie, ihr Shenan Hassan, bleibt nur übrig, jeden Morgen zu beten, damit sie einmal in dieses Krankenhaus kommt und nicht wieder ein Leukämiekind eingeliefert wird, nicht wieder ein missgebildetes Baby geboren wird. Und sie sagte dann fast etwas resignierend, Allah hat mich in diesen Gebeten bis heute nicht gehört. Das heißt, täglich werden dort solche Kinder geboren und sterben. Und das ist das Furchtbare. Das ist das Entsetzliche. Und das muss ganz einfach raus. Und ich habe deshalb auch einen Kinofilm gemacht. Denn dieser Film, obwohl er nach der Sendung im Herbst, wurde mir der Europäische Fernsehpreis für dieses Ding verliehen. Aber dieser Film ist beim WDR, obwohl ich gewohnt bin, dass meine Filme durch alle dritten Programme der Republik gehen, im Archiv des WDR verschwunden. Und deshalb habe ich dann den Kinofilm gemacht. Aber heute findet man keinen Verleih und ich finde auf der anderen Seite keinen Job. Das heißt, so schlägt das Imperium zurück. Aber ich lasse mich natürlich nicht beeindrucken.
Und Sabine Brusowski kommt zu uns und erzählt uns, was ist los in Hamburg? Im schönsten Norden Deutschlands.
Ja, da haben wir ganz erschreckende Parallelen. Ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen und ich muss sagen, das war wie ein Déjà-vu für mich. Und zwar haben wir seit 1990 das weltweit größte Leukämie-Cluster bei uns in der Elbmarsch in Geesthacht und auf der anderen Seite, auf der niedersächsischen Seite. Dazu muss man sagen, weltweit größtes in einem unbelasteten Gebiet. Das heißt, Tschernobyl ist natürlich was anderes, aber wir sind eigentlich eine ganz normale Gegend, Elbdörfer. Und seit 1990 erkranken dort übermäßig viele Kinder an Leukämie. Und wir haben uns natürlich gefragt, woran liegt das? Also 1990 gründete sich auch die Bürgerinitiative, der ich angehöre. Und wir gehen davon aus, dass 1986, dass es dort einen Unfall im September gegeben haben muss, weil am 12. September 1986 wurde im Kraftwerk Krümmel, was praktisch unseren Elbdörfern gegenüber liegt, Strahlenalarm gegeben. Das heißt, es gab Alarm, Radioaktivität wurde gemessen und zwar innerhalb des Gebäudes, in allen Räumen. Und denen war klar, es kann nicht an uns liegen, weil das muss von draußen kommen. Und wir gehen davon aus, dass dieser Unfall, der da passiert sein muss, einen Steinwurf weit entfernt aus einem Forschungsreaktor gekommen sein muss. Weil 2000 wurden dort in unserer Gegend Kügelchen gefunden. Und zwar staubförmig Kügelchen, die man praktisch nur unter dem Mikroskop sehen kann, die einen Keramikmantel haben und einen radioaktiven Kern. Und diese Untersuchungen wurden 2005 durch Professor Mironow gemacht. Wir haben nämlich in Deutschland kein Institut gefunden, was diese Bodenproben untersuchen wollte. Als sie hörten, woher die kamen, nein, nicht bei uns. Und wir haben Professor Mironow damals, der ist aus Minsk, von einer Universität, Er wusste nicht, woher das kommt. Er hat es untersucht und hat gesagt, dieses Vorkommen an Radioaktivität in Deutschland wundert ihn sehr. Und man müsste dem nachgehen, weil diese Art Konzentration ist nicht natürlichen Ursprungs. Das kann nicht mit dem Fallout der Südseebombenversuche gleichgesetzt werden, auch nicht mit dem Fallout von Tschernobyl. Das sind einfach andere Zusammensetzungen. Das ist künstlich hergestellt und zwar in der Form, wie man versucht hat, zum Beispiel Bomben, Mini-Bomben zu bauen. Diese kleinen Kügelchen werden dafür auch verwendet. Und wir gehen eben davon aus, dass es 86 dann einen Unfall gab mit diesen Versuchen und dass dadurch unsere Kinder erkranken. Es sind auch schon Kinder gestorben. Und ich möchte auch noch darauf zurückkommen, auf das geschädigte Erbgut. Weil wir machen alle 4 Wochen ein Treffen in der Bürgerinitiative und letztes Mal war ein junges Ehepaar zum ersten Mal da, die erzählt haben, dass ihr kleiner Sohn 2 Jahre alt an Leukämie erkrankt ist im letzten Sommer. Und da sagt man sich natürlich, gut, das ist schon wieder ein Fall und das Kind ist so klein, was hat das mit 1986 zu tun? Das Erste, was wir fragen, das ist schon fast ein Automatismus, wo sind die Eltern gewesen? Ich habe auch die Mutter gefragt, wo bist du gewesen? Ja, wir wohnen da in der Gegend und genauso der Vater. Und es ist festgestellt worden, dass die DNA der Eltern dieser erkrankten Kinder eben genau diese signifikanten Veränderungen aufweist, wie wir im Film gesehen haben. Nämlich diese Unterbrechung, diese Einschnürung, die nur auf Radioaktivität zurückzuführen sind. Und wir haben festgestellt, wir haben das untersucht, dass 98% der Eltern eine veränderte DNA aufgewiesen haben, dass es also auf Strahlung zurückgehen muss, diese Leukämiefälle. Und deswegen eben, wie das im Film auch leider war, dass das eben nicht ein einmaliges Ereignis ist, was diese Menschen betrifft, die in der Zeit da gewohnt haben, und das sind wir alle, die Elbmarschbewohner, sondern eben, dass es durch Generationen weitergetragen wird. Zum Beispiel von dem kleinen Lukas, der 2 Jahre alt ist, auch seine DNA wird verändert sein und er wird es weitergeben, wenn er diese Krankheit überlebt. Und dann haben wir das zweite dicke Problem. Im Dezember 2007 wurde die Studie des Mainzer Kinderkrebsregisters veröffentlicht. Von dem haben Sie sicher auch schon gehört, dass es im Umkreis von bis zu 50 Kilometer um ein Atomkraftwerk das Risiko einfach erhöht ist, an Leukämie zu erkranken, für Kinder von 0 bis 5 Jahren. Je näher man einem Kraftwerk kommt, sie haben alle 16 Standorte von Atomkraftwerken untersucht. Und je näher man diesem Kraftwerk kommt, desto größer ist die Rate des Risikos. Man hat also gesunde Kinder untersucht, man hat kranke Kinder untersucht, man hat Gegenproben gemacht. Es ist leider so, je enger man an diesen 5 Kilometer Radius oder um das Kraftwerk kommt, desto höher ist das Risiko. Und leider ist dieses Ergebnis wohl offensichtlich nicht so erwünscht gewesen, wie es tatsächlich gekommen ist. Denn diese Studie wird verharmlost. Und das finde ich einfach skandalös, dass das in einem Land wie Deutschland es möglich ist, dass man versucht, den Bürgern zu sagen, es ist zwar so, dass an allen 16 Standorten und übrigens in der Elbmarsch noch verschärft, wahrscheinlich bedingt durch diesen Unfall, den wir annehmen, dass man dann immer noch sagt, es kann nicht an der Strahlung liegen oder es ist einfach nicht erwiesen, dass es an der Strahlung liegt. Ja, wir werden doch für blöd verkauft. Da ist ein Kraftwerk und je näher man drankommt, desto mehr Kinder erkranken. Was soll man denn davon halten? Was soll denn dann die Ursache sein, wenn nicht die Strahlung?
Ich möchte dazu eine winzige Episode erzählen. Mein Bruder ist Physiker und er hat den größten Teil seines Lebens in der Kernforschungsanlage Jülich gearbeitet. Und 1986, da gab es dort noch einen Versuchsreaktor, passierte ja Tschernobyl. Und nach Tschernobyl hat dann der Direktor dieser Kernforschungsanlage sich bemüßigt gefühlt, den Namen will ich nicht nennen, an die Öffentlichkeit zu gehen, um zu erzählen, dass sowas, was in Tschernobyl passiert ist, natürlich an deutschen Kernkraftwerken nicht passieren kann, weil sie viel sicherer gebaut sind. Aber, und das ist das, was mein Bruder so erschüttert hat und was er mir eben auch erzählt hat, aber, hat er dann gesagt, er, der Direktor eines Versuchsreaktors, Es ist natürlich selbstverständlich, dass immer in der Nähe von Kernkraftwerken Kinder an Leukämie erkranken können. Und dann grinste er und sagt, aber man wird das nie nachweisen können. Das heißt, diese Drecksäcke, die wissen das, sagen es auch noch öffentlich und werden noch nicht mal bestraft.
Die Weltgesundheitsorganisation hat 1997 für Deutschland festgestellt, dass bereits jeder Dritte in Deutschland, jede natürlich auch, an Krebs erkrankt einmal im Leben. Einige werden geheilt, andere haben Pech, schlimm genug. Und dass sich das innerhalb von 20 Jahren, wie gesagt, ist schon über 10 Jahre her, soll sich das verdoppeln.
Und dann heißt es weiter, 2020 wird diese Zahl auf 15 Millionen ansteigen. Und dann heißt es in dieser Studie weiter, in dieser Pressekonferenz wurde weiter von der WHO veröffentlicht, danach, also nach 2020, besteht die Gefahr, dass die Zahl auf 84 Millionen pro Jahr ansteigen wird. Und es wird nicht ein einziges Wort gesagt, mit was das zusammenhängt.
Wenn man diese Zahl hört, wie oft Menschen Krebs kriegen, Dr. Jawad Al-Ali hat beim Europaparlament im letzten Jahr seine neuesten Studien der letzten 2 Jahre vorgelegt und hat gesagt, dass er jetzt mittlerweile sogar Patienten hat, die dreifach Krebs haben. Das heißt, er untersucht einen Patient und die haben unterschiedliche Krebsformen. Also was noch nicht mal heißt, von wegen, dass jetzt jeder Dritte Krebs erkrankt, sondern dass einige, wahrscheinlich die mehr betroffen sind oder die ungesünder leben, mehr eine Risikogruppe sind, dann eben halt dieses umso häufiger kriegen. Das ist eine totale Katastrophe, auf die wir weltweit zusteuern, wenn da nicht endlich was passiert.
Das ist wohl wahr. Und wisst ihr überhaupt, eigentlich ist euch bewusst, dass wir auch vermehrt von Flugzeugen mit gewissen Substanzen besprüht werden. Also, es gibt also offiziell wieder eine Heimlichtuerei, aber Deutschland, und da war neulich eine Nachrichtenmeldung in Amerika, aber nur auf dem Internet-News-Ticker, dass Deutschland zugegeben hat, das einzige Land, das Chemtrail-Aktivitäten zugegeben hat. Und zwar sprüht das Militär, um irgendwas mit dem Wetter zu manipulieren, beziehungsweise im ZDF hat der Bublat eine Sendung über Chemtrails gemacht. Der Bublat, der bei mir aufgestanden ist, in der Sendung Maischberger, wo es über die blöden UFOs ging, wo ich gesagt habe, dass das was Satanisches ist und da... Gesundheit. Und... jetzt hier mit den Chemtrails weltweit, ich als kleiner Mensch hier, ich filme die jeden Tag. Ich lebe ja in Kalifornien, in Los Angeles, und ich filme diese Aktivitäten jeden Morgen und jeden Abend und auch zwischendurch ganz oft. Ich meine, ich kann ja nicht die ganze Zeit da stehen und die Dinger filmen. So, das wollte ich noch dazu sagen, dass wir auch noch eingesprüht werden.
Ich wollte vielleicht noch sagen, damit will ich Sie nicht beunruhigen, aber es ist ganz einfach ein Fakt. Wir dürfen nicht glauben, dass dieser tödliche Staub, dieser Todesstaub, dass der im Irak bleibt oder dass der im Kosovo bleibt oder dass der in Afghanistan bleibt. Ein fantastischer englischer Wissenschaftler, Chris Busby, hat nämlich untersucht den Niederschlag in der Nähe von Atomkraftwerken und er hat bewusst die Atomkraftwerke ausgesucht oder die Messstation, die etwa 42 Kilometer von dem Atomkraftwerk aufgestellt ist, denn er wollte auf was ganz anderes hinaus. Er wollte darauf hinaus, er hat nämlich untersucht, wann zum Beispiel Anfang April 7.9. Bagdad in 2003 heftigst, nämlich mit etwa 2000 Tonnen Uranbomben bombardiert wurde, um eben diese Stadt übernehmen zu können. Und er hat dann gemessen, und das hat nur 14 Tage gedauert, in 14 Tagen konnte man im Niederschlag in der Umgebung dieser Atomkraftwerke depleted Uranium vom Isotopen-Fingerprint der Bagdad-Waffen feststellen. Das heißt, über die Atmosphäre mit diesen Winden ist in 14 Tagen dieser Todesstaub von Bagdad über den Atomkraftwerken bzw. über England runtergekommen. Und Sie dürfen natürlich nicht glauben, dass das über Deutschland hinweg geht, nur weil wir an dem Krieg nicht teilgenommen haben. Nein, das kommt genauso runter. Und deshalb verschweigen die Medien all das, was über die Depleted Uranium durch Wissenschaftler festgestellt wird. Aber auf der anderen Seite ist die unbequemste Wahrheit überhaupt die über Depleted Uranium und die Folgen. Denn das wird uns 4,5 Milliarden Jahre beschäftigen.
Ja, ich wollte auch noch mal was zum Strontium 90 sagen, was Marion schon angesprochen hat. Strontium 90 ist hochgradig leukämieauslösend, krebsauslösend und hat eine ähnliche molekulare Struktur wie Calcium, was sich nämlich in den Knochen der Kinder eben so anlagert. Also ein Irrtum praktisch der Natur sozusagen, wenn die Kinder Strontium 90 ausgesetzt sind. Und Strontium 90 wird übrigens erlaubtermaßen aus den Schornsteinen gepustet. Die Konzentration ist festgelegt von irgendjemandem mal, und zwar in Zusammenarbeit mit den Kraftwerksbetreibern natürlich, nach dem Motto, wie viel müssen wir rauspusten, wie viel dürfen wir rauspusten. Wir müssen da irgendwie uns so in der Mitte treffen, weil wir können ja das Atomkraftwerk nicht ohne betreiben. Und wir wollen ja auch täglich 1 Million Profit damit machen. Also müssen wir uns da annähern, und das geht auf Kosten unser aller Gesundheit. Ich meine, auch bei Erwachsenen kann sowas ja nicht spurlos vorbeigehen. Nur lagern Kinder eben vermehrt Calcium normalerweise aus Milch an, was sie ja auch sollen, was wir ihnen ja auch sagen. Aber wenn man in der Nähe eines Kraftwerkes wohnt, und dazu muss ich sagen, ein Mitglied unserer Bürgerinitiative, die hat ihren Sohn mal darauf testen lassen. Und das Kind ist hochgradig Strontium 90 belastet. Das ist also jetzt nicht einfach so eine Annahme von uns, sondern es ist leider tatsächlich so.
Und ich finde es nochmal ganz wichtig, dass wir fragen uns ja auch von wegen, warum schreit eigentlich nicht die Weltgesundheitsorganisation als internationale Organisation für uns auf und sagt von wegen, hier muss was passieren. Warum hält die ihr Mund? Es gibt zum Beispiel, und da könnt ihr im Internet googeln und danach suchen, es gibt seit einem Jahr bereits eine Mahnwache täglich vor der Weltgesundheitsorganisation in Genf, darauf zurückzuführen, dass es dort ein Gesetz gibt zwischen der Weltgesundheitsorganisation und der internationalen
Vereinbarung, ein Vertrag.
Ja. Seit 1952, glaube ich, ne?
Seit 1959.
59. Dass die Weltgesundheitsorganisation nichts veröffentlichen darf, wenn das nicht im Konsens ist, was die internationale Atomaufsichtsbehörde dazu meint. Das heißt, wenn es zum einen Studien gibt, das Studiendesign für Radioaktivität, das erstellt die internationale Atomaufsichtsbehörde, und die Ergebnisse, selbst wenn die dann immer noch nicht stimmen, dann können die ihr Veto einlegen und es passiert nichts. Und das hat zur Folge, dass mittlerweile, ich glaube, ihr wisst alle, was in Tschernobyl passiert ist, dass es einen großen Fallout gegeben hat, auch in Weißrussland und so weiter, und wie viele Millionen Menschen dort krank sind. Es wird auch nicht geleugnet von der Weltgesundheitsorganisation, dass es dort so viele Menschen gibt, die krank sind und die gestorben sind bereits. Aber was geleugnet ist, ist der Zusammenhang zur Radioaktivität. Und genau das Gleiche passiert überall. Mit dieser Studie hier, wo es geht, der Berechnungsfehler, der muss bei 1000 liegen um die AKWs herum, da wird gesagt, es kann keinen Zusammenhang geben mit der Radioaktivität. Sie können keinen anderen Zusammenhang nennen, aber es gibt ihn nicht.
Darf.
Genau. Und mit dem Irak ist es genau das Gleiche. Sie wissen ganz genau, die werden dort alle krank. Und selbst die neue Regierung, die irakische, die ja eigentlich eingesetzt wurde von den USA, die schreit mittlerweile Alarm. Aber es wird gesagt, es muss was anderes sein. Es kann aber nicht diese Uranwaffen sein.
Es ist nämlich nicht so, dass die WHO nicht versucht aufzuklären. Die WHO hat zum Beispiel 2001 ihren besten Mann, Dr. Kate Baverstock, in den Irak geschickt, um zu untersuchen, was ist dran, dass dort angeblich so viel Kinder an Leukämie erkranken, angeblich so viel Erwachsene Mehrfachkrebs und so weiter bekommen. Und ausgestattet mit viel Geld und mit viel Material und mit willigen Kollegen ist Kate Baverstock in den Irak gegangen, und er hat im Herbst 2001 seine Studie veröffentlicht, 120 oder 140 Seiten, das ist ja nicht so wichtig, wo er aus ganz klar formuliert, dass ein furchtbarer Zusammenhang ist zwischen der hohen Giftigkeit dieses Metalls, es ist also ja viel, viel giftiger, 100-mal giftiger als Blei, und es ist Radioaktivität. Und dass diese zwei Komponenten sich gegenseitig verstärken, dass diese Menschen so krank werden. Und was passiert? Diese Studie verschwindet eben aufgrund dieses Vertrages, wovon die Marion gerade erzählt hat, im Giftschrank. Aber woher wissen wir das? Wir wissen das deshalb, weil Kate Baverstock, und da muss ich leider sagen, er hat es am Ende nicht ertragen, dass er das in seiner Brust getragen hat, aber er hat 3 Jahre gewartet bis 2004 und dann hat er das hier in Berlin auf einer großen Pressekonferenz veröffentlicht. Er hatte also nicht den Mut, wie dieser tapfere Professor Dr. Sigvard Horst Günther, an die Öffentlichkeit zu gehen, zum Whistleblower zu werden, der das hinauspfeift, egal was mit ihm passiert, ob er ins Gefängnis geht. Nein, er hat gewartet. Und deshalb sage ich das so, bis er seine Pension sicher in der Tasche hat. Und dann hat er hier das veröffentlicht, dann aber richtig, hat das alles dokumentiert. Und daher wissen wir, was das für Drecksäcke sind.
Vielen Dank, Frieda, Sabine und Marion. Hey. Danke. Sag mal, ich habe gehört, jetzt wollen sie das Wasser privatisieren. Wie sind die Privatpersonen, der in Zukunft das Wasser gehören soll? Bubble, Mr. Bubble. Bubble inclusive. Okay. Also es gibt ja noch viel mehr fürchterliche Tatsachen, zum Beispiel, dass sie in Amerika das Wasser fluoridisiert haben, dass die Genmanipulation riesen in Anführungsstriche Fortschritte gemacht hat, in dem Sinne, dass damals schon, wo noch Bill Clinton Präsident war und Hillary, da gibt es einen offenen Brief an Hillary Clinton von ganz besorgten amerikanischen Bürgern, weil die nämlich in der Clinton-Periode zugelassen haben, dass die Firma Monsanto weltweit die Samen der Mutter Erde einfach ein bisschen genmanipuliert, verändert und die Bauern zwingt, diese veränderte Saatgut anzupflanzen. Und die Bauern in Hawaii, die Papaya-Ernte machen, die sind so voller Trauer, weil der ihre ganze Papayas, das ist alles vergiftetes Kackzeug, um mal jetzt hier mit Frieda Wagners Sack Kack mal zu sprechen. Es ist unglaublich traurig. Und ich möchte ein Lied für die Mutter Natur singen. Das habe ich in Indien gelernt. Das heißt Amba Ambataye. Und es ist ein Praise, ein Gebet, aber auch ein Lobgesang an die göttliche Mutter Natur.
Mama.
Victory zur göttlichen Mutter Natur. KJ Victory. Victory. Ich nehme Zuflucht. Zuflucht in Gott. Und Gott ist hier, weil wir hier sind. Gott ist Leben. Gott ist ewiges Leben. Und Gott ist einfach wunderbar. Shiva Maheshwara, Shiva Maheshwara, Shiva Maheshwara, Guru Dev. Shiva Maheshwara, Shiva Shankara, Shiva Mahadeva, Guru Dev. Shiva Maheshwara, Shiva Maheshwara, Shiva Maheshwara, Guru Dev. Shiva Maheshwara, Shiva Shankara, Shiva Mahadeva, Guru Dev. Kailashe Vasa Mahadeva, Hiryakane Vasa Zara Shiva. Kailashe Vasa Mahadeva, Hiryakane Sada Shiva, Tuvane Patte Samba, Sada Shiva, 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 Baba, Shiva, Baba, Shiva, Baba, Shiva, Baba. Shiva, Om Namah Shivaya Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya Namah. Vielleicht ist ja der Anfang von der Schöpfungsgeschichte auch falsch weitererzählt worden. Vielleicht war es ja die Mutter, die den Vater losgelassen hat. Und nicht, dass die Mutter durch das Abschneiden, Absäbeln von einer männlichen Seele, Rippe entstanden ist, sondern vielleicht war es eher umgekehrt. Ist ja nicht verboten zu denken. So. Willkommen, Wolfgang Eggert aus Bayern. Elbmarsch, Bayern. Ich saß neulich im Flugzeug und da habe ich Ihr Buch mal wieder gelesen. Ich lese ja immer mal wieder drin, weil es ist wichtig, weil einem viel an der Nase vorbeislippen kann. Ist unwahrscheinlich wahnsinnig hier. Und da habe ich eine Lesebrille aufgehabt. Ich habe eine ausprobiert von einem Sitznachbarn und habe festgestellt, dass mit einer Lesebrille, Mutti, du bist heute auch da, mit Lesebrille, doch, kann ich besser lesen. Ja. So, na, da, und das Bild, und dann kriegt man auch nicht so eine, so eine tiefen Dinger hier. Ja. So, dann erzähl mal, was ist passiert? Vielleicht fangen wir mal bei Lenin an. Denn irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass bei deiner Forschungsarbeit passierte plötzlich was Umwälzendes, ein Umbruch. Plötzlich war Kriminalkomödie angesagt und es ging irgendwie mit Lenin los.
Ja, ich kam eigentlich zu dem ganzen Themenbereich Geheimdienste und messianistische Sekten mehr per Zufall. Das war hier noch in Berlin gewesen, da hatte ich mich beschäftigt gehabt mit den sogenannten Trotzkisten-Prozessen. Das waren die Prozesse, die Schauprozesse von Stalin in den 30er Jahren. Also man nennt sie heute Schauprozesse. Er hat halt eben wahnsinnig viele Leute vor Gericht stellen lassen. Vor allen Dingen waren das Leute aus der ersten Garde der Revolution von 1917. Also Menschen, die wirklich Einfluss gehabt haben, die wirklich was bewegt hatten damals. Und die dann halt eben im Zuge dieser sogenannten Säuberungen, wo Stalin die Opposition loswerden wollte, unbequem geworden waren. Und er hat halt eben gesagt, gut, wir sind halt eben hier bei uns keine Faschisten, wir stecken die Leute nicht einfach weg, sondern wir stellen die dann auch vor Gericht. Und der Vorwurf an diese Leute lautete, dass sie als Trotzki-Opposition, also als Anhänger von Trotzki, der tatsächlich andere Vorstellungen hatte als Stalin, dass sie mit ihm zusammen eine Revolution in Russland entzünden wollten, und zwar mit deutscher Hilfe. Es wurde behauptet, dass die Trotzkisten im Ausland, die inzwischen schon vertrieben worden waren, Beziehungen aufgenommen hatten zu Hitler und mit ihm zusammen im Heimlichen kungelten, zurückzukommen nach Russland. Also dass dieses Experiment, was im Ersten Weltkrieg tatsächlich gelaufen war, dass der deutsche Kaiser gesagt hat, ich brauche keinen Zwei-Fronten-Krieg, ich muss gucken, dass eine Front ausscheidet. Und da hat sich Lenin tatsächlich angeboten, hat gesagt, ich bin derjenige, wenn ich an die Regierung komme in Russland und der Zar ist weg, dann mache ich mit dir einen Frieden. Da hat der Kaiser gesagt, na gut, das machen wir doch. Genug Geld haben wir auf der Kante, haben ihm genug Geld in die Taschen reingesteckt, haben ihn durchgewunken mit dem Zug Richtung Petersburg und tatsächlich hat Lenin Frieden gemacht, als er an der Regierung gewesen war. Also strategisch ein großer Coup. Nun hieß das, das Ganze würde sich wiederholt haben. Das ist zumindest Stalins Rede gewesen. Er hat gesagt, Trotzki, der damals auch ganz dick im Geschäft gewesen ist bei diesem Deal, habe sich gesagt, er würde jetzt praktisch einen neuen Krieg entfachen zwischen dem Hitlerfaschismus und dem Kommunismus und auf dem Höhepunkt dieses Krieges würde er dann einen Umsturz in die Wege leiten und dann selber an die Macht kommen können mit deutscher Hilfe. Klingt nicht so weit weg, wenn man sich ein bisschen halt eben mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat. Nun habe ich mir die ganzen Aussagen von den Angeklagten durchgelesen. Es waren wirklich sehr, sehr interessante Angeklagte dabei. Hochkarätige Namen. Unter anderem ein Karl Radek. Der war in den 20er Jahren der Mann fürs Grobe für Lenin. Also der sollte hier in Mitteleuropa die große Revolution entzünden. Mit allen Möglichkeiten, die ihm Lenin gelassen hat. Geld und gute Worte und... Er hatte alle Möglichkeiten dazu. Und der stand nun vor Gericht und sprach sein Schlusswort. Und dieser Mann wusste, dass vor seinem Prozess Unmengen von führenden Revolutionären verurteilt worden waren. Fast alle Leute, die vorher dort gestanden hatten, waren verurteilt worden zum Tode oder zu 80 Jahren Zwangsarbeit. Und er sah im Grunde keine Möglichkeit, dort mehr oder weniger als halbwegs freier Mann wieder rauszukommen. Und er sprach ein Schlusswort. Und das war für mich ein bedeutsames Schlusswort. Ich merkte, In dieser Rede, ich habe davon einen kompletten Ausdruck gehabt, von den Schlussworten der Angeklagten, ich merkte, dass er in dem Moment mehr oder weniger mit seinem Leben schon abgeschlossen hatte. Und er merkte, dass er noch etwas tun konnte, dass er noch irgendwie mit seinem bisschen Leben, was er in sich spürte, noch was bewegen konnte. Und sagte er tatsächlich, Leute, ich weiß, es ist mein letzter Tag heute hier und ich werde vermutlich nie wieder in Freiheit sein und ich denke mal, ich werde demnächst sterben. Ich möchte euch aber sagen, dass die Anklagen, die ich hier bekommen habe, sie sind nicht ganz falsch, aber sie müssen uns weiterbringen, uns Menschen weiterbringen. Und ich kann euch etwas an die Hand geben, was euch weiterhelfen kann. Ich weiß, aufgrund der Verstrickungen, durch die ich durchgegangen bin, durch die wir Trotzkisten auch durchgegangen sind, dass es im Hintergrund des Weltgeschehens Abläufe gibt, von denen ihr keine Ahnung habt. Und diese Abläufe sind Erklärungen für Kriege an sich. Er sagt, ich sage euch nicht nur, dass wir in allerkürzester Zeit einen Krieg in Europa erleben werden, einen zweiten Weltkrieg, wo der gegen den kämpft. Und es wird so und so ausschauen, es wird so und so ablaufen. Er nimmt das alles vorweg. Im Jahre 1937, im Januar 37, da hatte Hitler sein großes Programm, sein großes militaristisches Programm mit Anschlüssen und sowas noch gar nicht abgewickelt. Die Leute rechneten noch gar nicht damit, zumindest die Leute auf der Straße. Und er erzählte das alles. Für einen Historiker an sich interessant. Also der denkt sich, Moment mal, der Junge hat offensichtlich zumindest diplomatischen Einfluss und Einblick gehabt. Darüber hinaus sagt er aber, es gibt ein grundlegendes Geheimnis für Krieg. Also nicht nur für diesen Krieg, der jetzt kommt. Es gibt ein Geheimnis, wenn ich euch das gebe an die Hand, dann könnt ihr nicht nur diesen Krieg verhindern, ihr könnt Krieg an sich verhindern. Und er sagt, dieses Geheimnis war in unseren Händen, es war in meinen Händen. Es war in meinen Händen, als Lenin in seinen letzten Tagen war. Er hat es mir an die Hand gegeben. Er hat mir gesagt, nimm dieses Geheimnis mit auf eine Friedenskonferenz nach Den Haag und sprich es vor allen Leuten aus, damit wir diesen Krieg noch verhindern können und damit wir die Massen endlich dahin führen, zu wissen, was Krieg ist, damit sie sich gegen Krieg stellen können. Wenn die Massen nach draußen gehen und demonstrieren und Schilder hochhalten, dann hilft das nichts. Das ist eine gute Veranlagung, das ist moralisch wertvoll, aber es wird uns nicht darin helfen, Kriege zu verhindern. Das Problem das bei diesem Schlusswort ist folgendes. Ich weiß, wie lange das Schlusswort gedauert hat durch Forschungen. Es ist auch festgehalten. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass das Schlusswort an den wesentlichen Stellen zensiert worden ist von Lenins Leuten, von Stalins Leuten. Radek sagt, und hiermit nenne ich euch das Geheimnis. Und dann kommt ein Bruch, ein großer Bruch. Und die Anschlussworte, die er dann spricht, haben nichts in Beziehung zu dem vorherigen. Und ich habe mich gefragt, was kann das gemeint sein? Ich meine, hier hat doch offensichtlich die Zensur eingegriffen. Und ich habe versucht, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen und habe lange, lange geforscht dran. Das war im Grunde der Anfang meiner Forschungsarbeiten. Das Interessante an diesem Zusammenhang ist, dass Radek wörtlich sagt, dieses Geheimnis war auch in den Händen von dem Attentäter von Sarajevo. Er sagt, Terrorismus ist immer im unmittelbaren Zusammenhang mit Krieg zu sehen. Wenn Krieg beginnt, wird vorher Terror passieren. Terror soll der Türöffner für Krieg sein. Es gibt keine zufälligen Anschläge. Die passieren, weil jemand genau einen Plan hat, einen Regieplan, wie der Krieg beginnen soll. Und er sagt, damals war es nicht anders im Ersten Weltkrieg. Der Mann, der den Thronfolger von Sarajevo erschossen hat, Franz Ferdinand von Sarajevo, also von Österreich, in Sarajevo erschossen hat. Der war Beauftragter. Der folgte einem Befehl aus. Und die Leute, die ihm befehligten, das sind die gleichen Leute, die heute wiederum daran arbeiten, dass wir den nächsten Krieg bekommen. Das sind die gleichen. Ich habe natürlich gesucht und habe halt eben gestöbert und habe gesagt, naja, was war denn nun in den letzten Tagen von Lenin los? Und das Interessante ist, dass Lenin in seinen letzten Tagen einen, Linke würden jetzt durchaus sagen, konterrevolutionären Spruch rausgegeben hat, respektive einen Entschluss. Also Biermann würde zum Beispiel sagen, was soll denn der Scheiß? Aber er hat es gemacht. Er hat es tatsächlich gemacht. Sein letzter Beschluss war das Verbot der Freimaurerei. Er hat gesagt, wenn du Sozialist bist, wenn du Kommunist bist, dann darfst du nicht gleichzeitig Freimaurer sein. Das schließt sich aus. weil es erstens eine bürgerliche Vereinigung ist und zweitens, diese Leute kungeln im Hintergrund und bereiten uns auf etwas vor, was für die gesamte Menschheit extrem schädlich ist. Und so kam ich mehr oder weniger halt eben in diese Forschung hinein, kam dann, ich mache es jetzt wirklich kurz, weil ich könnte jetzt noch Stunden erzählen.
Ja. Aber das wirst du auch, dazu wirst du auch die Gelegenheit haben, weil wir werden diese Art von Interviews weiterführen und Dokumentationen herstellen und so weiter und so fort.
Also nur noch mit einem Wort. Also ich bin dann halt eben wie ein Trüffelschwein in den Ersten Weltkrieg reingegangen und habe geschaut, was war denn da am Anfang vom Ersten Weltkrieg? Es gibt tatsächlich dort auch wiederum einen Prozess, der mit dem Trotzkisten-Prozess sich verbinden lässt. Und zwar ist das der Prozess gegen die Attentäter von Sarajevo. Diese Leute, die vor Gericht standen, haben gesagt, auf Nachfrage, dass sie Freimaurer seien. Sie haben gesagt, dass der Thronfolger von der Freimaurerei verurteilt worden sei. Und zwar Jahre zuvor. Und dass die Organisation, die abgelaufen ist, um dieses Attentat in Gang zu setzen und durchzuführen, durch freimaurerische Hände gegangen ist. Ich habe es nicht glauben mögen. Es gibt in der Tat zwei verschiedene Abschriften, eine französische und eine deutsche über diesen Prozess. Es ist faktisch wahr.
Innerhalb von den großen Religionen finden wir dann auch noch ganz pervertierte, fanatische, extremistische, faschistische Sekten, die auch also sich da ganz merkwürdig und äußerst satanisch betätigen.
Also ich
da müssen wir endlich mal aufwachen, glaube ich, wenn wir überhaupt noch mal jemals in die Freiheit gelangen wollen. Weil ich dachte ja damals, ich hätte das Thema abgehakt, wo ich aus der DDR abgehauen bin. Aber denkst du, Pustekuchen, wir sind alle gefangen, wir sind alle Sklaven einer großen, zerstörerischen, pervertierten Machtgruppe. Und 1900, wann auch immer es war, in Amerika wurde ja plötzlich die Federal Reserve Bank ins Leben gerufen. Und seitdem müssen die Amerikaner sich ja ihr Geld mit Zinsen dann kaufen. Und so weiter. Und die müssten wir eigentlich entmächtigen. Ich will jetzt nicht kommunistisch oder so klingen. Und ich bin hochbürgerlich, wie wir alle wissen. Ja, ich liebe den Republikaner Ron Paul, der zurzeit auch um das Präsidentschaftsamt rennt, kommt aber nie in unseren Nachrichten. Der rennt übrigens immer noch. Mhm. Nicht nur dieser komische Nazi McCain, wie ich ihn so gerne nenne, der übrigens sagt, dass der Wladimir Putin der Präsident von Deutschland ist. Yes. Oh. Hat er gesagt, well anyways, da hast du doch auch über diese Pervertierung innerhalb von den Religionen gesprochen, zum Beispiel der Bush, wo ich ja schon gesagt habe, dass er in diesem komischen satanischen Skulls and Bones Club ist von der Yale University, der ist ja außerdem auch noch ein christliches Mitglied einer großen amerikanischen Kirche. Und diese Kirche, die nennt sich, wie nennt sie sich?
Evangelikale sind das.
Ja, genau. Aber das hat nichts mit evangelisch zu tun, ne?
Nein, also das sind wirklich...
Gar nicht. Die haben sich nur den
Extremisten reinsten Wassers. Also ich meine, Evangelische können durchaus brave demokratische Bürger sein.
Die haben ihre Kirchen und die gehen beten und sonntags und tun so einen auf Dufte und einen auf christlich. Und was ist denn ihr... Und die lieben auch die Prophezeiungen, die in der Bibel stehen und so?
Lass mich mal einen kleinen Umschwung machen.
Also gerne.
Ich bin dir erstmal sehr dankbar dafür, für die Worte, die du gefunden hast. Also du hast mir viele Stichworte
gegeben. Die habe ich auf dem organischen Marktplatz gefunden. Hau rein, jetzt
also
bring das mal alles wieder in Ordnung.
Das war ja auch im Grunde eigentlich schon in Ordnung. Wir haben eigentlich jetzt mit zwei verschiedenen Strukturen zu tun, von denen du gesprochen hast. Es gibt zum einen diese überstaatlichen Gruppen, die sehr nah am Staat dran sind. Also das sind eher die Geheimdienste. Also die sind im Grunde staatseigen. Die versuchen...
CIA und
richtig,
so.
Die versuchen natürlich, diese Logen, von denen ich gerade gesprochen habe, also Freimaurerlogen, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, das sind Männerbünde, wo halt eben die Elite zusammentrifft. Da ist dann der Herr Bankdirektor mit dem Zeitungstycoon und dem Politiker. Also da sind selten halt eben die Nagelstudio-Frauen oder sowas drin. Also das ist schon High Policy. Die treffen sich dort. Und da wird dann durchaus auch Politik entschieden. Und die Politik ist natürlich wiederum interessiert, diese Freimaurergruppen, die privater Natur sind, zu infiltrieren und zu organisieren und zu bestimmen. Das hat es in Italien gegeben während der 70er Jahre. Da wurde eine Loge gegründet vom CIA. Der CIA hat eine eigene Loge oder infiltriert, die P2-Loge. Und der CIA hat es geschafft, man muss sich das überlegen, innerhalb von wenigen Jahren das gesamte öffentliche, wirtschaftliche und politische Leben eines Staates zu kontrollieren durch diese Loge. Das war eine Machtpyramide, wo sämtliche Geheimdienstleute, also sämtliche Geheimdienstchefs von allen Geheimdiensten, Italien hat deren viele, waren alle dort drinne. Es waren sämtliche Parteichefs dort drinne.
In dieser englischen Stadt, wo die Kinder misshandelt wurden, alle Politiker mit beteiligt waren. Diese Nachrichten müssten wir, glaube ich, mal nachverfolgen.
Ich komme gleich drauf. Der Punkt ist der, sie haben halt eben zum Beispiel auch sämtliche großen Zeitungsverleger, bevor Berlusconi im Grunde alles bei sich gebündelt hatte, waren dort vertreten. Das heißt also, die Demokratie war ausgeschaltet. In dem Moment, wo die Leute dort sich einer Meinung unterordneten, und zwar der Meinung des Logenchefs, gab es keine Demokratie mehr. Und das hatten sie geschafft. Um halt eben Leute zu führen, es gibt bestimmte Leute, die sind nicht führbar. Es gibt Leute, die sind leicht führbar. Also meinetwegen ein Politiker, der was schaffen möchte, der wäre in Italien damals gezwungen gewesen, in die P2-Loge zu gehen. Wäre er nicht gegangen, hätte er nichts über sich in der Zeitung gelesen, weil ja die ganzen Zeitungstaikune dort drinne waren.
Aha.
Und der hat gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Irgendwann hat er gemerkt, naja, vielleicht gehe ich doch mal vorbei. Und dann haben sie ihm gesagt, du solltest vielleicht ein bisschen in unsere Richtung arbeiten, bei der einen oder anderen Entscheidung. Dann macht er das und am nächsten Tag liest er über sich in der Zeitung tolle Berichte. Der bleibt natürlich da. Der hat gelernt, der Mann. Es gibt andere Leute, die brauchen halt eben anstatt Zuckerbrot die Peitsche. Und dafür, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich habe tatsächlich da eine Menge wirklich sehr glaubhafter Quellen für gesehen. In Brüssel, in Amerika, Washington, also immer da, wo sich Macht bündelt, sind verschiedentlich diese Kinderporno-Geschichten aufgeflogen. Also da hat es regelrechte Netze gegeben, wo kleine Kinder Politikern und Big Heads, also Leuten mit großen Namen und mit Einfluss, zugeführt wurden. Und ich habe von zwei Kommissaren aus New York, die haben halt irgendwann das nicht mehr ausgehalten, dass die Sachen unter dem Tisch gehalten wurde, Berichte gelesen, die gesagt haben, das ist hier Mache, das ist Absicht, was hier gemacht wird. Das wird so gemacht, die Politiker werden kompromittiert, um sie anschließend zu erpressen. Das heißt also, wenn die nicht mal so spuren, wie sie spuren sollen, dann finden sie bei sich zu Hause einen Brief mit einem entsprechenden Bild im Briefkasten und dann spuren die auch. Und das ist krank, das ist eine kranke Gesellschaft. Diese andere Nummer halt eben, wo du von Skulls and Bones gesprochen hast, ist auch wieder eine sehr, sehr, sehr wichtige Loge. Da trifft sich halt eben Bush.
Der Kerry drin, das war im Wahlkampf 2004 ein großes Thema gewesen. Das musst du dir überlegen.
Da ist halt eben der Spitzenkandidat der Demokraten und der Spitzenkandidat der Republikaner drin und werden dort halt eben auf bestimmte Inhalte auch geeicht. Die kommen da nicht hin, um Kaffee zu kochen. Die kommen dahin halt eben, um wirklich Politik vorgekaut zu bekommen. Das ist halt eben das, wo man als Demokrat sagt, sollte eigentlich nicht so sein.
Ja.
Dass darüber aber nicht gesprochen wird, ist logisch. Es ist nachvollziehbar, weil die Gesellschaft, England zum Beispiel, komplett, das englische öffentliche Leben ist komplett von diesen Logen übernommen. Da wird man niemals ein Wort der Kritik darüber finden. Diese andere Nummer, von der du gerade gesprochen hast.
Jersey?
Diese fundamentalistischen oder messianistischen Sekten.
Ja.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, jetzt das Ganze einzuleiten. Es gibt bestimmte gnostische Gruppen, das ist also von daher schon ein bisschen mit der Freimaurerei verwandt, die sich sehr, sehr stark an der Endzeit ausrichten. Die
genannt Armageddon, das, was in der Bibel geschrieben steht.
Das sind Apokalyptiker.
So das Ende, die letzten Tage, wenn alles dunkel und schwarz wird. Ja. Und der Himmel umkippt und this and that and then this.
Das sind im Grunde eigentlich Religionsbestandteile. In allen Herren Ländern, in allen großen Kulturreligionen findet man die. Aber es sind halt eben dann, wie soll ich sagen, so Nebenschauplätze. Man nimmt die gar nicht so richtig wahr. Da treffen sich wiederum fast nur Männer. Also das ist fast wieder eine Männergeschichte. Auch wiederum, dass es überall Arkan ist. Das läuft hinter geschlossenen Türen ab. Man hat ein Schweigegebot, wenn man dort eintritt. Man hat so Vorstellungen von doppeldeutigen Bedeutungen in den Heiligen Schriften. Ja. Also die sagen alle, ob sie nun halt eben Sufis sind im arabischen Raum, dort heißen sie Sufis, das sind halt eben Muslime, die diesen Gruppen angehören. Es gibt es halt eben bei den Juden, da sind es die Hasidim, bei den Christen sind es halt eben diese Messianisten, Fundamentalisten. Die haben ihre eigenen normalen Bibeln oder eigenen Korane, aber meinen in diesen Schriften halt eben geheime Schriften zu finden. Die sagen, wir haben halt eben eine Dekodierungsmaschine, mit denen wir halt eben bestimmte Prophezeiungen finden können.
Findest du es nicht komisch, dass zurzeit ganz viele Filme da über dieses Thema im Fernsehen laufen? Bibelcode auf ProSieben und ZDF und dann hier jetzt der John Cage, auch ein großer Film, alles Bibelcode, Knack.
Passt natürlich wunderbar.
Passt jetzt genau, wunderbar. Ist es aktuell. Jetzt in die Zeit, aktuell, alle jagen nach dem Bibelcode. Man findet ja hier in deinem Buch diese sehr aussagestarken Bilder, wo George Bush in seinem Oval Office steht mit einer großen Gruppe von Mitgliedern der Chabad-Sekte, der zionistischen Bewegung innerhalb der jüdischen Religion. Und die... Die siehst du dann auch mit Putin hier unten und die siehst du auch hier, wie sie Sharon so über den Tisch ziehen.
Man hält es nicht für möglich, dass die halt eben Einfluss haben, weil die bei uns in der Presse gar nicht so richtig präsent sind. Fakt ist aber, dass die halt eben alle paar Wochen im Oval Office auftauchen und halt eben dort mit den Politikern sprechen und ihre Meinung... Ja, die haben
regelmäßige Bibeltreffen.
Ja, die haben ihre Meinung halt eben, wie das weitere politische Geschehen ablaufen soll. Also die haben halt eben in ihrer Bibel nachgeschaut und haben gesagt, ja gut, erstmal muss halt eben irgendwie ein Anschlag kommen, anschließend wäre es ganz gut, wenn es einen Irakkrieg gibt, danach kann der Iran dran sein und dann kommt das Armageddon. Das wird natürlich durch viele, viele Hände von diesen speziellen okkulten Rabbiner gegeben.
Bis okkulte Rabbiner, wenn wir mal laut sagen.
Bis dann hinterher dann wirklich ein Strich drunter kommt und es heißt, okay, das ist jetzt koscher, das gilt jetzt auch. Dann gehen die halt eben zu den entsprechenden politischen Stellen und sagen, das hätten wir jetzt gerne. Und durch ihre verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten, durch ihre Lobbys, die sie haben, die sie inzwischen auch okkupiert haben, haben sie auch Möglichkeiten, auf Politiker zuzugreifen. Das ist natürlich bei Bush sehr viel stärker über die christliche Komponente. Der Bush ist selber ein fundamentalistischer Christ. Der Mann glaubt allen Ernstes daran, dass halt eben jetzt demnächst ein großer Knall passiert, dass ein dritter Weltkrieg kommt und dass er und einige andere Auserwählte in den Himmel gehoben werden und dann von oben zuschauen, wie hier unten alles in Feuer und Mordio versinkt. Das hat zumindest Gore Vidal gesagt und das ist halt eben einer der wichtigsten amerikanischen Denker. Und wenn man sich halt eben anschaut, was der Bush so alles erzählt, dass man ihm zum Beispiel, was ich im Oval Office...
Und was er sich auch für Gesetze selbst schreibt, neue Legislationen werden hinzugefügt, die amerikanische Verfassung ist total verändert und abgeändert worden und er kann in jedem Moment das Marshall-Gesetz ausrufen, den Notzustand und er kann... Übrigens hat er sich neulich ein neues Gesetz geschrieben, innerhalb von so einem ganzen großen Gesetzklüngel, wo das so irgendwie versteckt war, aber Experten haben es gefunden. Wir sind ja im Kontakt mit wirklich guten Demokraten, die auch im amerikanischen Kongress arbeiten. Und da wurde klar, dass der sich irgendwie ein Gesetz geschrieben hat, der Bush, dass er nicht mehr vor einem Kriegsverbrechergericht belangt werden kann. Er hat sich da irgendwas ausgedacht. Well, anyways, bin ich schon wieder abgeschweift.
Ja, aber der wird halt seinen Grund gehabt haben dafür, weil ich denke mal, da kommt noch einiges nach. Ich denke mal, das war nicht das letzte Wort gewesen. Bush, respektive Cheney vor allem. Cheney war ganz, ganz scharf darauf, als führender Vertreter der Neocons, die dann wiederum eine gewisse Pressure Group im amerikanischen System darstellen, die zum Teil dem Geheimdienst nahestehen und zum Teil diesen messianistischen Netzwerken. Die stehen genau auf der Nahtstelle, die Neokonservativen. Und Cheney war nun derjenige, der gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt in den Iran. Da hat jetzt einmal der Bush nicht richtig hingehört. Und ich würde mich wundern, wenn es nicht noch einen größeren Anschlag geben sollte, der das Ganze dann auch rechtfertigen kann. Es ist deswegen.
Na, die haben ja die ganze letzten zwei Wochen ganz wilde Sachen sind in Palästina passiert. Also davon haben wir in den großen Medien nicht viel gehört, aber ich bin mit Freunden in YouTube in Verbindung, die mir wirklich immer wichtige Videos und Informationen schicken. So weiß ich, dass im Gazastreifen viel, wie sagt man, provoziert wurde von israelischer Seite. Und dann zwei Wochen später kommt so ein Anschlag jetzt in Israel wieder und man sieht in der Bildzeitung ein großes, großes Foto und eine Überschrift, die Welt weint mit Israel. Und man sieht ein israelisches Kind und es guckt sich ganz erstaunt die großen Löcher, die Gewehrdinger da geschossen haben und guckt sich das an und ist ganz verschreckt. Und so versucht man uns nahezulegen, dass wir Mitleid haben sollen mit dem armen Israel. Und ich sage euch nur eins, ich liebe Israel. Ich habe das große Glück gehabt, schon mal dort gewesen zu sein. Ich habe dort gearbeitet, ich habe dort Konzerte gegeben, ich habe dort wunderbare Menschen kennengelernt. Ihr wisst ja vielleicht auch, ich habe auch eine kleine jüdische Ahnenschaft. Und wirklich, mein Vater hat sein ganzes Leben eigentlich unter seiner Vergangenheit gelitten. Und das müssen wir uns mal zu Augen führen. Denn damals, deswegen habe ich dich das auch mit Lenin gefragt, die Kriege, damals der Zweite Weltkrieg, da war doch diese Chabad-Sekte hier, diese faschistischen rechten Zionisten, die diese Bibelprophezeiung da pervers ausführen, die sagen, die behaupten ja, dass das Umkommen von über 2 Millionen Juden und, im Zweiten Weltkrieg, dass das war, steht so in der Prophezeiung geschrieben, das musste so sein. Verstehe ich das richtig, dass die einige von diesen Geheimlehrern da das behaupten, dass das musste sein, das war ein unreiner Ast des Judentums, der musste abgeschnitten werden vom reinen Baum, weil sich die Juden schon mit anderen Rassen vermischt hatten und das war dann nicht mehr rein genug. Das ist faschistisches Gedankengut. Und wo kommt's her? Von einer perversen Sekte, die das Judentum kaputt machen will.
Also ähnliche Aussagen gibt es tatsächlich von Rabbi Schneerson. Rabbi Schneerson ist der Chef oder war der Chef von Chabad Lubavitch, also dieser führenden okkult-gnostischen Sekte im Judentum. Ja. Das Problem ist, Sie sind so weit gegangen, auch dass Sie gesagt haben, wir haben diesen Fakt des Holocaust auch in der Bibel schon verankert. Sie haben gesagt, das steht in der Bibel. Wir dürfen nur ins Heilige Land zurück, nachdem wir über den Friedhof gegangen sind. Und der Friedhof wurde von Ihnen verstanden als der Holocaust. Also Sie hatten vorher schon Ihre...
Aber der Friedhof ist doch, wenn dein großes, böses Ego endlich stirbt und du zu einem wahren Menschen kommst. Das ist der Tod des Egos, das ist der Friedhof. Und danach ist man im Heiligen Land, in der Freiheit, weil dann ist man nicht mehr von seinem erdgebundenen Ego abhängig, sondern man ist ein freier Geist und man hat keine Angst vor gar nichts, schon gar nicht vor dem Tod, dem sogenannten. Ja. So. Und vielen Dank, Wolfgang, erstmal für die Einführung und die Ausführung. Das war uns ganz wichtig, dass wir das heute in Berlin im Jahre 2008, am 10. März, dass wir heute den Autor von erst Manhattan und dann Berlin hier im BKA euch schon mal ein paar ganz merkwürdige Forschungsergebnisse, was heißt merkwürdige, ganz total ohrenschlackernde Forschungsergebnisse hat vorgetragen. Okay, wir bitten ein wunderbares... Ja, ein Bruder von mir aus Leipzig, wunderbarer, bereits Historiker, man kann ihn schon Historiker nennen, eine großartige Webseite, internationale exopolitik.de, und die machen heute, die filmen heute und die machen ganz großartige aktivistische Arbeit, und hier kommt Robert von Exopolitik auf die Bühne. Die haben nämlich dieses interessante Portal und das heißt Nuoviso, und da kann man sich Filme angucken online, right?
Right. Robert. Ach, dieser Teppich ist gar keiner.
Ja, ich bin heil angekommen. Ja, danke schön. Wir haben sogar zwei Portale. Das eine ist Exopolitik, die Deutsche Initiative für Exopolitik. Und das andere ist Noviso, eine Filmproduktionsfirma. Und mein Freund Frank, der da hinten an der Kamera steht.
Hallo, Frankie! Da,
wahrscheinlich irgendwo da hinten. Man sieht ja von hier aus überhaupt gar nichts.
Ja, das, weil deswegen nennt man das ja auch Schauspieler.
Schau. Okay, also Frank hat einen wunderbaren Film gemacht, wie ich finde, der heißt Unter falscher Flagge und er beschäftigt sich mit den Hintergründen des 11. September, wie der Name schon sagt, würde ich mal sagen.
Ja, genau, und es gibt in Amerika eine großartige Webseite mit Architekten und Ingenieuren, die dieses Thema auch ganz wissenschaftlich begutachten und die sind inzwischen, ja, die werden dämonisiert sozusagen, die werden im selben Atemzug mit terroristischen Webseiten genannt. So, ist ganz wichtig, dass ihr da weitermacht, die Tatsachen auf den Tisch knallen, wie ich das so nenne.
Klar, wir machen weiter und ich möchte an dieser Stelle mal vielen Dank sagen für diese unglaubliche Wahrheitsaktivistin, die hier neben mir steht. Ich bin wirklich so froh, dass es dich gibt. Nein, es gibt die Wahrheit und es gibt die Nina Hagen, die Wahrheit ausspricht. Und vielen, vielen Dank.
Rettet die Demokratie jetzt oder nie.
Danke mal. Ein Applaus für Nina Hagen, die Wahrheitsaktivistin. Wir werden noch viel, viel von Nina Hagen hören. Und der Grund, warum ich jetzt hier bin, ist wahrscheinlich anzukündigen, wir haben hier diese DVDs. Sieht nicht aus wie eine DVD auf den ersten Blick. Ist eine, genau. Auf den zweiten Blick auch nicht, aber es ist eine drin und wir verschenken die heute Abend. Wir haben, ich weiß nicht, wie viel haben wir, Frank? Wir haben 50 DVDs. Wer? Alles klar, habe ich mir gemerkt.
Der Film heißt Unter falscher Flagge.
Kann man sich auch in voller Länge kostenlos angucken unter www.nuwieso.de. Und ja, und ansonsten vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Nina. Und danke, dass es dich gibt, wirklich. Dankeschön.
Wunderbar, dich endlich mal kennengelernt zu haben.
Ja, danke, sehe ich aus.
Yay. Cool. Wir werden noch oft sprechen. Es ist auch wichtig, dass man sich mal kennenlernt, weißt du? Nicht immer nur übers Internet Internetbekanntschaften pflegt. Deswegen danke ich euch alle. Und wenn ihr Lust habt, kommt ruhig noch mal auf die Bühne rauf. Für ein letztes Wort. Sabine, bitte noch mal hier einmal hochkommen. Und bringen Sie doch Ihre Familienmitglieder mit. Herr Frieder Wagner noch einmal auf die Bühne, damit wir alle noch mal ein Schlussfoto und uns verabschieden können von unserem geliebten Berliner Publikum. Das ist nämlich das beste Publikum auf der Welt. Die sind so lieb. Sabine Brosowski, viel, viel, viel Glück in der Elbmarsch. Lass uns weiter fordern, dass den Abzug der Atomkraftwerke, because this is scheiße. Okay, danke. Danke, danke.
Okay, Nina, nicht, dass du wegläufst.
Mario, nee, darfst dich
mal. Es gibt hier noch koscher Gummibären für dich. Und eine Webseite, Reopen 911. Es gab eine fünftägige Konferenz in Kanada, wo sich Familienangehörige, die Opfer waren, also wo Familienangehörigen beim 11. September-Anschlag gestorben sind. Und die haben diese Konferenz gemacht, um wirklich zu sehen, was es alles noch an offenen Fragen gibt dazu. Und die Konferenz ging 5 Tage. Sie ist gefilmt worden. Sie ist im Internet in 10 verschiedenen Sprachen veröffentlicht worden. Es kann sich jeder runterladen. Und Ziel ist das Ganze von wegen, dass 1 Million Unterschriften zusammenkommen in den USA, damit die Regierung gezwungen wird, die Untersuchungen über die wirklichen Ursachen vom 11. September aufnehmen zu müssen. Ja, reopen 911, ja. www.
Das ist wirklich eine große Bewegung in Amerika und wir hier in Deutschland können die unterstützen. Ja, ich werde diese Links auch immer auf meiner Homepage abparken, da findet ihr vieles. Und genau, alles, was wir diese Tage besprochen haben, werde ich parken auf meiner Homepage ninahagen.com, da werdet ihr alles finden.
Nina, auch von mir, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Du hast Foren, und da wir ja Entertainment und Infotainment machen, noch ein ganz kurzer Satz. Du hast Foren vielleicht nebensächlich gesagt, bald wird auch das Wasser privatisiert. Meine Frau ist Lateinamerikanerin, um genau zu sein, Argentinierin. Und es gibt in der Indianersprache ein Wort, das heißt Aquifero Guarani. Und das ist das Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasil und Paraguay. Und darunter ist in 900 Meter Tiefe das größte Süßwassermeer, und das wird auch verschwiegen, der Welt. Dieses Süßwassermeer könnte 200 Jahre lang die ganze Menschheit ernähren. Und dort sind heute 12 Camps der Amerikaner unter dem Titel Kampf gegen den Terrorismus. 12 Camps mitten im Urwald, und dort sind eingezogen Coca-Cola, Nestle und die Weltbank. Und es wird wird aufgeteilt unter diese drei Leute. Das heißt, es wird wirklich bald kein Krieg mehr ums Öl sein, sondern ein Krieg ums Wasser. Und das machen diese drei: Coca-Cola, Nestle und die Weltbank. Trotzdem einen schönen Geburtstag gleich.
Danke, danke, ihr Lieben. Lasst uns weiter zusammenhalten, okay? Alles Liebe, danke. Zahnarzt.